Ja, vielleicht ist es euch auch schon so passiert, dass ihr irgendeinen Tag ganz genau durchgeplant hattet und er verläuft dann ganz anders wie gedacht und wie geplant. Wem ist das schon passiert? Naja, das sind doch einige. Wir haben ja letzten Sonntag noch eingeladen für den Gemeindeausflug, der gestern sein sollte in das schöne Weißenbachtal und andere Gegenden da. Ein Spätrupp ist schon vorausgegangen, hat die Gegend erkundigt, ob sie auch sicher ist für uns und so weiter. Und dann kam diese Woche oder die ursprünglich ungeplante Veränderung, diesen Ausflug abzusagen, umzuwandeln. Wer da kann, in eine Hilfsaktion für die Flutopfer, von denen wir heute schon gehört haben und auch dafür gebetet haben. Wir schließen dort an, wo letzten Sonntag die Predigt von Wolfgang Binder auch geendet hat. Und da erleben wir auch Menschen, die eigentlich einen Plan hatten und der Tag dann ganz anders sich entwickelt. Und dabei hat diesen Plan der beste Reiseleiter der Welt eigentlich erstellt. Und doch wird es anders. Ja. Wir gehen in Markus 6. Kapitel ab Vers 30. Und auch heute, eigentlich dachte ich, ich stehe hinter einem massiven Pult. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Zubau sich nicht aufsperren lässt. Und da steht das Pult drinnen. Irgendwie haben sie es doch geschaffen dann. Aber das Pult fehlt. Ich werde meine Füße beruhigen. Ja, also so ähnlich ist es einer Gruppe junger Männer gegangen im Neuen Testament. Jesus hatte die Jünger ausgesandt, die 12 Apostel, und dann kommen sie wieder zurück, voller Erlebnisse. Sie sprudeln förmlich über, sie gehen über, und haben gute Erlebnisse gehabt, schlechte Erlebnisse, Annahme, Zurückweisen, kraftvolle Wunder sind durch sie gewirkt worden und nun sind sie zurück beim Herrn und doch irgendwie ausgepowert. Und Jesus ist in der Zwischenzeit auch nicht langweilig geworden. Alle zusammen haben Stress, nicht einmal Zeit zum Essen. So heißt es dort. Ich lese aus der Neuen Testament. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wir euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Also der Plan war gut. Jesus verordnet den Jüngern eine Auszeit. Obwohl da noch eine Menge von Kranken waren, viele das Evangelium nicht gehört hatten. Links und rechts wurden sie belagert. Und dann der Plan oder der Vorsatz, eine Reise in ein Erholungsgebiet, ja, abgelegen, grün, ohne Trubel, nur für sich, keine unbekannten Reiseteilnehmer, kein Risiko, man kennt sich, da ist niemand, dem es zu heiß ist während der Fahrt oder zu kalt oder zu schnell oder zu langsam. Man weiß, wie die Einzelnen reagieren werden. Man setzt sich ins Boot und fährt gemächlich über den See. Ja. Lässt die Seele baumeln und freut sich des Tages mit einem Schiff. Konnte man bequem, ungestört ein wenig bummeln. Das machen doch viele. Viele fahren in die Türkei auch, ne? Oder? Ja. Trauen sie. Rudern hinaus und dann bleiben sie durch einfach eine Zeit. Und dann kommt eigentlich der Hammer. Land in sich, das ist noch nicht der Hammer. Aber was ist das? Am Ufer tummeln sich die Menschen. Statt dem menschenleeren Strand wimmelt's von Leuten. Das Reiseprospekt hat nicht gehalten. Irgendwie, vermutlich aus lauter Vorfreude, hat irgendein Jünger ausgeplaudert, wo sie denn hinwollen. Und die Leute haben das aufgeschnappt und haben das gespannt und sind zu Fuß in die Gegend gewandert oder gelaufen, gepilgert, gezogen. Was ist das? Statt einem menschenleeren Strand, der erhofften Auszeit, der erhofften Erholung, des erhofften freien Tages, wieder Leute vor sich. Wie würden wir reagieren? Welche Gedanken würden aufsteigen in uns? Was würden wir tun? Was werden die Jünger gedacht haben? Es steht hier nicht da, aber denken wir uns ein bisschen hinein. Ich denke, nichts wie weg von da. Ist ja nichts einfacher, als ein Boot einfach umdrehen und eine andere Richtung nehmen, oder? Steht ihnen auch zu. Die Leute sind immer im Nachteil, wenn sie zu Fuß am Ufer entlanglaufen müssen. Kann man sich wenden, wie man will. Aber dann steht, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitleid, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Als Jesus aus dem Boot stieg und schon vorher und die vielen Menschen sah, ergriff ein tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Tausende Menschen vor sich, gerade verlassen, geflüchtet vor ihnen. Und jetzt sind wieder dieselben Probleme, dieselben Anforderungen, dieselben Herausforderungen vor ihnen. Aber wie reagiert Jesus? Wir waren in den letzten Rumänienfahrten, konnten wir Schafherden beobachten, keine Studien. Wir konnten Hirten sehen, mehr Hirten, aber keine Herde ohne Hirten. Fritz wird das vielleicht bestätigen, auch Gottfried, meine Frau und andere. Es muss also wichtig sein, dass ein Hirte da ist. Und es ist wirklich so, in der Tat, wenn eine Herde ganz knapp an den Rand einer Durchzugsstraße, Fernstraße, ohne Wildzaun getrieben wird oder weidet und die LKWs donnern vorbei und die PKWs, dann ist da tödliche Gefahr. Und Jesus sieht diese Menge und er sieht die einzelnen Leute und wir brauchen nicht denken, dass er jemals nicht weiß, wie es uns geht, was in uns vorgeht. Was unser eigentlicher Zustand ist. Wenn ich in die Reihen sehe, sehe ich glückliche Menschen, fröhliche Menschen, nachdenkliche Menschen, vielleicht traurige Menschen dort und da, Menschen, die ja irgendwie bedrückt sind vielleicht. Aber Jesus sieht tiefer. Und er sieht Menschen, die sind wie Schafe ohne Hirten. Und Schafe ohne Hirten sind in tödlicher Gefahr. Planlos. Eigentlich ziellos, irgendwie leer. Wir haben in Rumänien, ich habe schon einmal erzählt, aber ich erzähle es noch einmal, weil nicht alle das gehört haben vielleicht. Wir haben auf einer der Fahrten oder immer wieder auch viele, viele Hunde gesehen. Es gibt einen Spruch, der sagt, je eher man das Land, umso mehr die Hunde. Und in Rumänien gibt es viele Hunde. Haushunde und Freilaufhunde. Und auf der vorletzten Fahrt, denke ich, über Daumen gerechnet, haben wir 20 tote Hunde gesehen. Im Laufe der Zeit, hin und zurück, 2200 Kilometer. Die hatten keinen Hirten. Oder sie waren nicht gehorsam. Aber wir haben kein einziges totes Schaf gesehen. Aber noch mehr Schafe als Hunde. Und trotzdem. Denn sie hatten einen Hirten, einen guten Hirten, einen treuen Hirten. Hier sind Menschen vor Jesus, die sind eigentlich, und selbst wenn sie als eine Menge auftreten, sie sind wie Schafe ohne Hirten, ohne Zukunft, ohne wirklichen Plan. Und ich liebe dieses Wort, Jesus hatte tiefes Mitgefühl. Tiefes Mitgefühl, Mitleid. Jesus sieht es. Und er sieht auch jetzt. Er sieht, wie es in dir vorgeht. Und es ist gut, bei ihm zu sein. Und er hat nicht nur Mitleid und leidet irgendwie mit, wie wir vielleicht mitleiden mit den Flutopfern in Eferding und in Norddeutschland und in Bayern und ich weiß nicht wo immer. Ich habe gehört, die Autobahn in Bayern bleibt noch ein paar Monate gesperrt, sie ist unterspült. Viele Menschen sind um Haus vielleicht gekommen, auch um Luxusgegenstände, um Auto, um schöne Gärten und so weiter. Und Jesus hat Mitgefühl und Mitleid. Und er leidet nicht nur irgendwie mit, sondern wenn wir im Römer 5. Kapitel lesen, dann heißt es, er leidet sogar stellvertretend. Anstatt unserer Sünde, unseres Widerstandes, unserer Ziellosigkeit, unserer Aussichtslosigkeit, anstatt dessen leidet er für uns. Römer 5. Kapitel lesen wir im 8. Vers. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonderen, edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott sieht auch in der Türkei eine Herde. Er sieht auch dort unzählige Menschen, die eigentlich wie Schafe ohne Hirten sind. Und von Viktor weiß ich, er kam aus Kolumbien nach Deutschland mit der Absicht, dort das wahre Glück zu erleben, durch besseren Verdienst, durch mehr Möglichkeiten, vielleicht ein Wirtschaftsflüchtling, würden wir sagen. Doch das war es nicht, aber das kann er dann am Donnerstag erzählen, wie es ihm da ergangen ist. Ein etwas anderes. Jemand anderer war der Schlüssel. Jesus liebt diese Menschen. Und er nimmt sich viel Zeit, denn was ist die Lösung für sie? Er predigt Stunde um Stunde. Er erzählt ihnen vom Reich Gottes. Und die Leute hören zu. Sie merken, da ist mehr, da ist Kraft. Einige heilt auch, sind nicht viele, aber einige. Er predigt, er sagt ihnen vom Reich Gottes. Er redet wie einer, wie wenn er schon dort gewesen wäre. Und das merken auch die Leute. Was die Jünger in der Zwischenzeit gemacht haben, es ist nicht direkt beschrieben. Aber man kann zwischen den Zeilen lesen, dass sie unbeteiligt waren. Sie standen vielleicht daneben oder etwas abseits und genossen doch die Zeit. Der Herr Jesus ist es, der in Aktion ist. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schick die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Irgendwann wird es ihnen zu bunt oder zu lange. Es ist schon spät. Herr Jesus, hör auf zu predigen. Schick die Leute weg. Schick sie nach Hause. Sie kamen zu ihm, das heißt, sie waren vorher nicht bei ihm, irgendwo. Und ja, und dann kommt der Satz von Jesus Christus, gebt doch ihr ihnen zu essen. Geht es uns? Vielleicht manchmal auch so. Da gibt es ein Problem, eine Hungerkatastrophe vielleicht oder eine Überschwemmung. Und wir denken, bin ich dafür zuständig? Habe ich diese Überschwemmung verursacht? Das sind doch lauter hier in diesem Text Erwachsene, Leute, selbstverantwortlich. Wenn sie schon gelaufen sind um den See, dann sollten sie doch selbst Brot mitnehmen. Sind wir zuständig? Schick sie weg. Gebt ihr ihnen zu essen. Natürlich unmöglich. 10.000 Leute, das schafft kein Party-Service so aus dem Ärmel heraus und die Jünger auch nicht. Doch was möchte ihnen Jesus lernen? Seine Frage, wie viel Brote, was habt ihr zu essen? Und nach einigem Suchen finden sie heraus, 5 Brote und 2 Fische. 5 Brote nur. Das ist ja ein Staubkorn für eine Person, wenn man das aufteilt. 200 Denare würden sie vielleicht auftreiben, 3/4 Jahreslohn. Und selbst das wäre zu wenig. Es würde nicht reichen, sagt Philippus. Ja. Geht und seht nach. Da kamen wieder zu ihm und sagten, 5 Brote und außerdem 2 Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die 2 Fische ließ er unter alle verteilen. Und alle aßen und wurden satt. In den Händen Jesu Christi kann das, was du ihm gibst, zur Fülle für andere werden. Denke nie, es ist nichts. Was du beitragen kannst. Wenn Jesus sagt, gib du ihnen zu essen, gebt ihr ihnen zu essen. Und wenn 100.000 vor dir sind und deine Möglichkeiten ganz klein sind, so möchte der Herr doch deine Möglichkeiten gebrauchen und in seinen Händen multiplizieren. Das wird nicht immer 5 Brote sein und 2 Fische. Das sind oft ganz andere Dinge, die der Herr gebrauchen möchte. Wir sollen ermutigt sein, das nicht zu unterschätzen, was wir haben, auch die Gaben, die wir haben. Aber wir sollten sie in die Hände Jesu Christi legen. Und er kann sie multiplizieren. Und hier ist es geschehen. Das war eine lebenslange Lektion für die Jünger. Es war so viel, dass selbst hinterher noch 12 Körbe gesammelt wurden. Denn der Herr wollte nicht, dass etwas verschwendet wird. Er hätte viel Arbeit in den Schulklassen und neben den Straßen, wo die halben Säcke mit Essensresten herumliegen. 12 Körbe voll. Und sollten die Jünger jemals zweifeln an diesem in den nächsten Tagen an diesem Wunder, so hatten sie die Möglichkeit, einfach in einen der Körbe zu greifen. 12 Jünger, 12 Körbe. Und die Körbe wurden mitgenommen. Ich weiß nicht, wie lange sie daran gegessen haben. Und die Fische waren hoffentlich gesalzen. Ja. 12 Körbe voll. Das Wenige, das sie in der Hand hatten, das vermehrte unser Herr Jesus Christus auf eine wunderbare Art und Weise. Aber was wollte er dem Volk damit deutlich machen? Sie hatten ihn doch gar nicht gebeten, Essen zu machen. Sie hatten es nicht gefordert, es steht nicht da. Es musste einen tieferen Grund haben. 40 Jahre war das Volk Gottes in der Wüste unterwegs. Und es lebte auch von einem Wunder. Manna. Ohne Manna wären sie elend zugrunde gegangen. Gott hat es geschenkt. Sie dachten Mose. Aber Mose konnte genauso wenig Manna schenken, wie die Jünger mit 5 Broten und 2 Fischen 10.000 Leute ernähren konnten. Jesus, er ist das Brot des Lebens. Er ist der, der den inneren Hunger stillen kann, ausfüllen kann, sättigen kann. Und er tut es. Er sieht uns. Er sieht dich. Er sieht mich. Er sieht meinen Nachbarn. Er sieht den, wo gestern einige geputzt haben. Er sieht den, wo andere auf einer Sitzung waren, den Nachbarn, den Kollegen. Er sieht jeden Menschen. Und er sieht, wo jemand ist, der wie ein Schaf ohne Hirte, planlos, eigentlich ziellos und so gesehen inhaltslos in die Zukunft lebt, auf den Tod zu. Und er erbarmt sich und hat Mitgefühl und hat bereits gelitten für diese Person, für die Sünden dieser Person. Und es war eine gute Gelegenheit gestern, bei diesem Einsatz in Everding Menschen kennenzulernen, die wir vorher nicht gekannt hatten, die uns völlig unbekannt waren. Es ist ja so, bei so einem Einsatz, da ist man gleich per Du, da gibt es kein Sie mehr, wie auf einem Berg. Und man erzählt sich Dinge, die, wenn man einfach vorbeigekommen wäre, nur, wie hätte man sich nicht gesagt. Es entstehen Kontakte und dort und da gibt es Gelegenheit, ein Samenkorn in das Herz dieser neuen Kontakte zu legen. Ein Brot, einen Fisch vielleicht oder einen Teil davon. Und der Herr kann es verwandeln, dass es Ewigkeitsnährwert hat für Menschen. Brot zum ewigen Leben wird, indem sie Jesus Christus kennenlernen. Da möchte ich uns Mut machen. Und darauf dürfen wir vertrauen. Die Jünger, oder das Volk allerdings hat, die wenigsten haben es verstanden. Die haben auch vielleicht gesungen nächsten Tag, immer mehr von dir, immer mehr. Aber sie dachten an das Brot. Sie dachten an eine weitere Brotvermehrung und wollten ihn zum König machen. Er hat sich verabschiedet, ist dem entflohen. Nach diesem ganz anders gelaufenen Tag kam dann eine ganz andere Nacht, die sie bisher so noch nicht erlebt hatten. Aber darauf möchte ich heute nicht mehr eingehen. Jesus, der gute Hirte, der beste Hirte, der treue Hirte, der fürsorgliche Hirte, das Brot des Lebens, vom Himmel gekommen, Mensch geworden, gelitten, gekreuzigt, auferstanden für uns, für dich, für deinen Nachbarn, für deinen Schulkollegen. Ich bin gekommen, dass sie die Fülle haben. Und Jesus kann diese Leere ausfüllen. Ich habe es selber erlebt. Es gibt viele andere, die es erlebt haben. Ich kann Gott preisen dafür und danken. Herr Jesus, möchte dir danken, dass du aus Wenigem, das du uns anvertraut hast und gegeben hast, ganz viel machen kannst. Ganz Kostbares, Bedeutendes für die Ewigkeit. Lebensspendendes für Verhungerte, innerlich Verhungerte. Hab du Dank, dass du so eine Liebe hast. Und du hast sie ausgegossen in unser Herz. Dieselbe Retterliebe. Herr, schenk, dass sie immer wieder neu überfließt und andere erreicht. Ich möchte danken, dass du gekommen bist als das Brot für die Seele, für uns, für das ewige Leben. Ich habe Dank dafür. Lob und preise dir. Amen. Der Herr segne euch.